Okay. Also letzte Woche hatten wir ja einen Gast hier, der hieß Israel Naftali. Und ich will da nochmal so anknüpfen, weil er hat da was ganz Wichtiges gesagt. So, und das ist vielleicht so vorbeigerauscht, es war kurz, aber es war knackig, die Botschaft. Ja, es war knackig, die Botschaft. Und was er eigentlich uns sagen wollte, das steht in 4. Mose 24, nee, Quatsch, in 2. Könige 13, 14 bis 19. Da ist Elisa und der hat eine Krankheit zum Tode bekommen. Und Joasch, der König von Israel, besucht ihn nochmal. Und er sagt, er ist sein Vater. Ja, Elisa ist sein Vater. So, und dann sagt Elisa, nimm Pfeil und Bogen. Und Israel Naftali sagte, dieser Bogen steht für Herrschaft und die Pfeile ist für das Wort. So, und wenn wir den Bogen nehmen, und da in Saharia, da steht auch was von Pfeil und Bogen. Und da steht, dass er Juda zum Bogen und Ephraim zum Bogen gespannt hat. Und Ephraim ist aus den Heiden gekommen, ist eigentlich in die Heiden hineingestreut worden, Ephraim. Ja? Ephraim, es kann gut sein, dass wir Ephraim sind. So, und dass wir Saharia, lass uns das mal kurz aufschlagen. Saharia 9. Ich will da nichts Falsches sagen. Saharia, das kommt mir nur gerade vor Augen, dass das wichtig ist. Vers 13. Denn ich habe mir Juda gespannt. Er hat Juda gespannt. Juda. Juda ist der Bogen. Den Bogen mit Ephraim gefüllt. Und ich will deine Söhne, also Ephraim wird abgeschossen. Juda gespannt. Und Juda heißt Lobpreis. Juda heißt Lobpreis. Und dieser Bogen da in Saharia ist Lobpreis. Und diese Gemeinde hat ein Mandat von Gott bekommen und das ist Lobpreis. Und ich denke, da war viel, viel mehr drin, was er letzte Woche gesagt hat. Es war ein prophetisches Wort. Ja, und dieser Bogen, das ist nicht nur für Herrschaft, sondern dieser Bogen hier ist ein Juda. Und Juda ist Lobpreis. Und Lobpreis und dann die Pfeile, Ephraim, und wir sind aus den Heiden. Man kann Ephraim nicht mehr erkennen, dieser Stamm Ephraim. Der ist unter die Heiden gemischt. Ja, und es kann gut sein, wir sind herausgerufen worden, wir sind zu Gott gekommen, wir sind eingepflanzt in Israel, in Jesus Christus sind wir eingepflanzt. Ja, er ist die Wurzel. Jesus ist die Wurzel. Und da sind wir eingepflanzt. Und da werden wir abgeschossen. Von da werden wir abgeschossen gegen den Geist Griechenlands. Und Griechenland steht für Demokratie. Griechenland steht für Humanismus. Da kommt der Geist Griechenlands. Da war die erste Demokratie. Und da war die erste Humanismus. Und Humanismus ist eine ganz böse Macht. Und wir denken, Humanismus ist was Gutes. Aber Humanismus ist, dass der Mensch auf dem Thron sitzt. Man hat Gott entthront. Und man sitzt selber auf dem Thron. Und man bestimmt selber. Das ist Humanismus. Und man hat sich selbst zu einem Gott erhoben. So, und da wird diese Pfeile abgeschossen. Vom Lobpreis aus werden Pfeile abgeschossen. Von diesem Lobpreis aus, und Jesus hat uns hier eine Macht gegeben, eine Autorität gegeben im Lobpreis. Das ist eine mächtige Waffe. Und da möchte er uns wieder hinführen, dass wir diese Waffe erkennen, dass wir diese Waffe auch nehmen und dass wir erkennen, was dieser Lobpreis eigentlich bedeutet. So, jetzt gehen wir nochmal dahin, was Naftali sagte. Seine Botschaft war ja von Joasch. Der soll den Bogen nehmen und Pfeile holen. Und dann hat er zuerst mit Elisa zusammen geschossen. Und Elisa schießt dreimal. So, lass uns mal kurz aufschlagen. 2. Könige 13, 14. weil jeder Schuss hatte eine Bedeutung. 13. Elisa sprach zum König von Israel, 16, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn und mit seiner Hand, und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Also die haben zusammengeschossen. Ja, der Prophet hat mit dem König zusammengeschossen. Und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf. Und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Und er aber sprach, ein Pfeil der Rettung. Dieser erste Pfeil hieß der Pfeil der Rettung vom Herrn. Ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Und du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Also da wurde nur ein Schuss, ein Pfeil abgeschossen. Und das hieß Pfeil der Errettung. Und dann schlug er auf den Boden. Er sollte jetzt diese Pfeile nehmen und auf den Boden schlagen. Und er schlug dreimal und hielt inne. Und das sagte Israel Naphtali letzte Woche, haltet nicht inne. Schlagt nicht nur dreimal, sondern schlagt, bis ihr den vollkommenen Sieg habt. Schlagt nicht nur dreimal, sondern schlagt so lange, bis der Feind aufgerieben ist. Und er sagte, da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du 5 oder 6 Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur 3-mal schlagen. Er hat nur 3-mal geschlagen. Und deshalb wird er nur 3-mal schlagen. Und Israel Naphtali hat da so eine ganz interessante Sache erzählt. Er sagte, diese Buchstaben haben, die hebräischen Buchstaben haben eine Bedeutung mit Zahlen. Ja? Und er sagte, 3 ist ja nichts Verkehrtes. 3 ist die Grundlage. 3 ist die Grundlage von allem. So, und für mich war immer so, wenn ich einen Schofar geblasen habe und ich hörte 3, dann habe ich gewusst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber da ist auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ganz viel. Und er sagt, die 3, das ist die Grundlage. 3 ist die Grundlage. Und diese Grundlage, das ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal eine Grundlage haben. Ja? So, und diese 3, die heißt auch Gimmel. Und Gimmel sagt er, kommt auch von Gamel, und Gamel ist das Kamel. Und das Kamel ist ein Lastentier. Und das Kamel kann so viel Wasser speichern, dass wenn es durch die Wüste geht, nicht vertrocknet. Stimmt's? Und dieses Lastentier, Jesus Christus, hat für uns die Lasten getragen. Amen. Allein in diesem einen Buchstaben ist eine ganze Botschaft drin. Das ist die Tiefe der hebräischen Schrift. Das ist die Tiefe der hebräischen Sprache. Da ist die ganze Botschaft schon drin. Jesus war für uns dieses Kamel, der hat die Lasten getragen. Und er ist voller Wasser, er hat gesagt, wen da dürstet, der komme zu mir. Ich gebe Wasser des Lebens umsonst, Amen. Er trägt dieses Wasser in sich und er will uns dieses Wasser geben. Er ist voller Wasser. Und er sagt zu uns, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Dann sind wir auch so ein Kamel, das durch die Wüste geht und hat Wasser. Amen. Wenn wir durch die Wüste gehen, werden wir nicht verdursten. Wir haben das Wasser. Denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Da war viel mehr Tiefe. Und ich dachte, ich muss das einfach nochmal aufgreifen, weil das ist vielleicht einfach so vorbeigerauscht. Da war eine ganz tiefe Botschaft drin, ja, eine ganz tiefe Botschaft, schon alleine diese Buchstaben, was das bedeutet. Elisa wird zornig und erklärt, hättest du 5 oder 6-mal geschlagen, hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun schlägst du sie nur dreimal. Und Israel, Naphtali sagt, also die Grundlage sind 3. Deshalb sagt, 3-mal ist gut, ist wichtig, aber es ist nur die Grundlage. Und wenn du wirklich den Sieg haben willst, dann sagt, er hat aber auch nicht, er hat gar nicht von 4 gesprochen. Und 4 ist die Tür. Die Tür. 4 ist die Tür. Und Jesus sagt ja auch, ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht, der kommt ins ewige Leben. Er ist die Tür. Ja? Und da gibt es auch nur eine Tür zum Schafstall. Und man muss durch diese Tür eingehen, um mit diesen Schafen Gemeinschaft zu haben. Und der wahre Hirte ist die Tür. Er ist die Tür. Und im hebräischen Alphabet heißt er Dalet. Das ist die Tür. Und diese Tür, das ist die Voraussetzung, um in die Vollkommenheit zu kommen. Und er sagt 5, für mich steht 5 für Gnade, das habe ich mal gehört. Aber 5, sagt Israel Naphtali, steht für Vollkommenheit, dass wir in die Vollkommenheit eingehen. Und das ist ja wieder ganz klar, durch die Gnade kommen wir in die Vollkommenheit, oder? Ja, wir sind nicht aus Werken gerettet, sondern durch Gnade. Nicht durch unsere guten Taten werden wir gerettet, sondern durch Gnade. Und diese Gnade für 5 führt in die Vollkommenheit, führt in das hinein, was uns jetzt vollkommen machen soll. Er hat Werke für uns bereitet, darin sollen wir wandeln. Und dieser Dalet, da ist ein Buchstabe in Jahwes Namen. Und das steht in Jesaja 25,9. Seht, das ist unser Gott. Und da steht dieses Dalet. Auf den wir gehofft haben. Das ist unser Gott. Dieser Yahweh, das ist unser Gott. Und Naphtalis Botschaft an uns war, schlagt so viel, bis ihr den vollkommenen Sieg habt. Amen. Wir sollen Krieger sein. Und wisst ihr, wir haben ihn ja dann zum Essen eingeladen und dann erzählte er, weil Elena ihn aufforderte, erzähl doch mal, was du erlebt hast in Israel. Und er sagte, er war unterwegs mit seinem Auto und dann war plötzlich eine Polizei da und stoppte ihn. Und diese Polizei war aber keine israelische Polizei, sondern es waren Palästinenser, die sich in israelische Polizisten verwandelt haben. Und die hoben und er wusste, ich werde jetzt erschossen. Und da ging ganz viel durch seinen Kopf und er hörte eine Stimme, die sagt, du wirst nicht erschossen, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann sah er, wie diese Palästinenser die Waffe nicht mehr hochbekamen. Und die schossen auf die Erde. Die bekamen die Waffe nicht mehr hoch. Da ist einer, der heißt Israel Naphtali, der kannte seinen Gott. Und das ist heute meine Botschaft. Wir müssen unseren Gott kennen. Wir müssen unseren Gott kennen. Israel Naphtali kannte seinen Gott. Und seine Zeit war noch nicht gekommen. Die konnten nichts machen. Das ist noch nicht lange her. Ja? Jetzt in Israel. Die konnten ihn nicht erschießen. Die bekamen die Waffen nicht mehr hoch. Das war eine unsichtbare Hand, die diese Waffen nach unten gehalten hat. Und keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen. Denn Jesus Christus selber steht für uns auf. Er steht für uns auf. Und das ist, was meine Botschaft ist, wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen wissen, wer wir sind und dass der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Die können eigentlich gar nichts machen. Können wir das sehen? Können wir das irgendwie ein bisschen begreifen? Und jetzt gehen wir mal zu Daniel. Das ist, was ich gerade wieder meine morgendliche Lektüre. Und wenn du zu Daniel gehst, du siehst Daniel war ein Gefangener. Er ist von Israel weggeführt worden als Gefangener. Ein gefangener Hebräer. Er kam in Gefangenschaft nach Babylon. Und ich war im Museum, Pergamon-Museum, da gibt es auch das Ishtar-Tor. Und dieses Tor haben sie abgebaut aus Babylon und haben das aufgebaut in Berlin. Und dieses Tor heißt das Tor zur Unterwelt. Und das ist das Erste, was die Israeliten gesehen haben. Und als ich das sah, da musste ich weinen, weil ich dachte, das ist, was die Hebräer als Erstes gesehen haben. Das ist eine wunderschöne, gekachelte blaue Wand. Voller Drachen. Voller Drachen. So, und da mussten die Hebräer erstmal durchgehen. Und das ist das Erste, was sie sahen. Das sind unsere Feinde und dieser Drache, der will uns auffressen. Dieser Drache will uns zerstören. Aber wisst ihr, da gab es vier eigentlich. Sadrach, Mesach, Abednego und Daniel. Diese vier jungen Männer. Die kannten ihren Gott. Und als die ja auserwählt wurden, weil sie königlicher Herrschaft waren, und man sagt sogar, dass diese königlichen Söhne wahrscheinlich sogar kastriert wurden. Wir sehen ja auch, die hatten keine Kinder. Ja? Also die waren Feinde, die waren Sklaven von einem Tyrannen, der hieß Nebukadnezar. Die waren Sklaven, diese vier Jungs waren Sklaven von Nebukadnezar. Und sie wurden auserwählt für den König. So, weil Weisheit in denen gefunden wurde. Stellt euch mal vor, das waren noch Teenager. Aber Weisheit wurde in denen gefunden. Und sie sahen sehr gut aus. Und sie sagten, weil die Weisheit Gottes schon in ihnen war, wir essen nicht das, was vom Teufel kommt, vom Tisch des Königs kommt. Wir essen nicht die Nahrung des Königs, sondern gebt uns einfach nur erstmal nur Gemüse. Ja, wir essen nicht die Nahrung des Königs. So, und das sollte für uns, die wir auserwählt wurden für sein Reich, zu denken geben, dass wir nicht alles essen. Ja? Ich meine jetzt nicht nur die Nahrung, die jetzt alles schon vergiftet ist, dass wir auch da Weisheit haben und auch beten, was sollen wir essen, was sollen wir nicht essen. Ja? Aber was auch wichtig ist, was tust du dir hier rein? Welche Nahrung, mit was fühlst du dich? Was liest du? Was siehst du? Was hörst du? Mit was fühlst du deinen Leib, deine Seele, dein Herz? Womit ist dein Herz voll? Und die Bibel sagt, womit das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn dein Herz voller Wort Gottes wäre, Mann, dann wärst du ein starker Krieger Gottes. Und Zeichen und Wunder würden dir folgen. Aber dein Herz ist nicht voll mit Wort Gottes. Da kommt noch eine ganze Menge Müll raus. Und da merkst du, mit was bist du denn eigentlich vollgestopft? Also das war so die erste Lehre, die ich so hatte. Mann, ich will so sein wie Daniel und seine Freunde. Ich möchte nicht alles essen. Ich möchte nicht immer alles in mich hineintun. Sondern ich möchte nur das essen, was Gott sagt. Und er sagt, wir dürfen alles essen und mit Danksagung genießen. Aber da steht auch schon für die Juden, dass Schwein nicht gut ist. Also esse ich auch nicht viel Schwein. Ich kann mal Schwein essen. Aber ich weiß, was schlecht ist, das esse ich auch dann nicht. Ja? Man muss nicht gerade alles Gift reintun und sagen, oh Gott segne das ja schon. Das ist Dummheit. Also auch da brauchen wir Weisheit, dass wir nicht alles in uns hineinstopfen. Sondern dass wir weise werden und eine Disziplin bekommen. In allem brauchen wir eine Disziplin. Und da denke ich, das höre ich so, möchte Gott uns jetzt hineinführen. Er möchte, dass wir diszipliniert werden und dass wir hören, was sein Wort sagt. Was das Wort Gottes uns sagt. Und dass wir nicht alles aufnehmen und für wahre Münze halten. Wir müssen unbedingt das Wort Gottes kennen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und was er zusagt, das hält er gewiss. So, und dann in Daniel 2, da lesen wir, dass dieser Daniel geholt wurde, weil der Geist Gottes in ihm war. Nebukadnezar hatte einen Traum. Und dieser Traum war so, dass er eine große Statue sah. Und diese Statue, die hatte oben einen goldenen Kopf. Und dann Silber, Arm und hier, ne, die Brust. und dann war Bronze und je weiter es runter ging, Eisen und ganz unten war Ton mit Eisen gemischt, die Füße. So, und er konnte überhaupt nichts damit anfangen. Und er sah nur, Nebukadnezar hat im Traum gesehen, dass sich ein Stein löste und an diese Füße knallte und diese ganze Statue in sich zusammenfiel. Und er konnte mit diesem Traum nichts anfangen. Nun war er schlau, er wusste seine Sterndeuter, die wissen auch nicht alles. Und wenn die wirklich wissen, was dieser Traum bedeutet, dann können sie auch meinen Traum sehen, was ich geträumt habe. Und er hat das zur Voraussetzung gemacht. Also alle Sterndeuter kommen jetzt hierher und ihr sollt mir jetzt den Traum sagen. Und die Sterndeuter sagen, das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch. Keiner kann deinen Traum sehen. Und da sagt er, ja, dann werdet ihr alle gekillt. So, ihr werdet alle umgebracht. So, und dann hört Daniel das. Und Daniel sagt, doch, da gibt es einen Gott, Herrscher des Himmels und der ganzen Erde. Er hat alle Geheimnisse in sich und er kann alle Träume deuten. Und er hat dann zu seinen Freunden gesagt, betet für mich, dass ich den Traum deuten kann von Nebukadnezar. Und er ist zu Nebukadnezar gebracht worden und hat gesagt, ich kenne den Gott, Herrscher des Himmels und der ganzen Erde. Denn die Hebräer beten diesen Gott an. Die Hebräer kannten ihren Gott, oder? Die beten diesen Gott an. Und dieser Gott hat alle Geheimnisse in sich. Und er kennt auch dieses Geheimnis, was du da geträumt hast. Lass mir ein paar Tage. Und er hat gebetet und gefastet und seine Freunde mit ihm. Und er bekam den Traum. Und er sah in dem Traum diese Statue. Und dann bekam er die Auslegung. Also geht er zum König und sagt, ich habe die Auslegung. Du, Herr König, du hast gesehen eine große Statue, das Haupt von Gold. Und hat das dann alles beschrieben, bis zu den Füßen, die aus Ton und Eisen waren und hatten keinen Bestand. Er hat das alles beschrieben und er sagte, und das ist die Auslegung. Du, König Nebukadnezar, dir ist alle Macht von diesem Gott gegeben worden. Wow. Ihm ist alle Macht gegeben. Er war ein Tyrann, das müssen wir wissen, ja. Er war ein Weltbeherrscher. So was wir jetzt bei Trump sehen. Er war ein Weltbeherrscher. Trump ist ein Weltbeherrscher. So heißt sogar sein Name. Donald heißt Weltbeherrscher. Und Trump heißt Trompete. Ja, die Trompete beherrscht die ganze Welt. So, und wir müssen sehen, dieser Donald Trump ist auch von Gott auserwählt. Und dieser Nebukadnezar, der war von Gott auserwählt. Der sagte, Gott hat dich auserwählt. Du bist der goldene Kopf. Und nach dir werden die Meder und die Perser kommen. Das wird geteilt werden. Und danach kommt Griechenland. Und danach kommt das Römische Reich. Und das Ende des Römischen Reiches, das wird keinen echten Bestand mehr haben. Das sind die Füße. Und in diesem Reich leben wir gerade. Das nennt man Demokratie. Da ist kein Halt mehr. Das nennt man Demokratie. Da ist keine Stärke mehr. Ja, in dem Reich leben wir gerade. Also er hat ihm die ganzen Mächte gezeigt, bis zum Ende der Weltzeit. In einer Statue. Und dann war er so begeistert, dieser Nebukadnezar, und er sagt, wahrhaftig, Vers 47, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter, und der Herr, der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Er lobt Gott. Er sieht, wow, was für eine Macht. Dieser Gott hat alle Geheimnisse und kennt alle Geheimnisse und er kennt alle Menschen. Und er hat mir das Ende der Weltzeit gezeigt. Darauf machte der König den Daniel groß. Und dann liest man in Kapitel 3, Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch. Und dieses Standbild sollte angebetet werden. Er hatte ja diesen Traum. Und so ist das oft mit solchen, die nicht wirklich noch nicht durchgedrungen sind, die noch keine neue Schöpfung geworden sind. Die haben einen Traum und dieser Traum ist von Gott. Also lässt er jetzt den ganzen Standbild aus Gold, denn er ist ja das goldene Haupt. Also lässt Nebukadnezar ein Standbild machen aus Gold. Er ist es ja. Gott hat ihm diesen Traum gegeben. Ha, er ist nicht wiedergeboren. Er hat nur eine kleine Offenbarung. Er hat den Gott gerade mal kennengelernt. Und er hat gemerkt, er ist Gott, Herrscher des Himmels und der Erde. So sind ganz, ganz viele Christen. Und dann haben sie Träume und Visionen und denken, wow, ich bin es, ich habe es. Und bauen sich Säulen und sagen, wir sind Propheten, wir sind Apostel, wir sind, wow. Die ganze Welt ist voll von solchen falschen Propheten, von solchen falschen Aposteln. Ja, sie haben einen Traum von Gott vielleicht gehabt. Sie haben eine Vision von Gott gehabt. Ihr Herz war nicht geläutert. Nebukadnezars Herz war nicht geläutert. Er weiß nur, er ist das goldene Haupt und macht ein goldenes Standbild. Und alle sollen nicht mehr Gott anbeten, der ja der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, sondern sollen ihn jetzt anbeten. Und dann heißt es, da gab es dann, jeder hatte Flötenhafen und Psalter und alles Mögliche. Und bei diesen, wenn dieser Ton erschallt, dann sollten sich alle auf die Erde legen und das goldene Standbild anbeten. Und da gab es welche, die haben das nicht angebetet. Und wisst ihr, in der Bibel, ich weiß gar nicht, ob es in der Bibel ist, es ist so ein Sprichwort, das heißt, wegen des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen. Der Teufel war neidisch, als Gott die Menschen geschaffen hat. Und er hat sie nach seinem Ebenbild geschaffen. Und durch diesen Neid hat der Teufel Samen gesät in Adam und Eva, dass der Tod sie erreichte. Aus des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen. Und hier gab es welche, die waren neidisch auf Sadrach, Mesach und Abednego. Denn die waren erhoben im Reich. Und aus Neid, und deshalb lass keinen Neid in deinem Herzen zu. Neid ist der Einfallstor, dass du krank bist, dass du schwach bist, dass du Schmerzen hast. Neid ist die Einfallstür für den Satan. Und lass das nicht ein bisschen zu. Wenn du irgendwie merkst, du bist neidisch, feier drauf. Feier drauf. Lass nicht einen Gedanken zu. Das finde ich jetzt aber blöd, dass der jetzt mein Amt hier hat. Das finde ich aber jetzt blöd, dass der jetzt meinen Platz da oben besetzt. Neid ist die Einfallstür für Schmerz, für Krankheit, für Tod, letzten Endes der Tod. Und da kannst du so viele Austreibungen hinter dir haben. Du kannst so viel diese Stunden haben, wo Geister ausgetrieben werden, wo Türen zugemacht werden. Du musst lernen, die Türe zu schließen. Du musst lernen, diese Türe sofort zuzumachen, wenn es anklopft. Da waren Kain und Abel. Kain hat geopfert, nicht was Gott wollte. Denn die haben alle von Adam und Eva eine Unterweisung bekommen. Davon gehe ich aus. Sie wussten, was Gott wohlgefällig war. Wir wissen, dass Abel ein Schafhirte war. Und er wusste, ein Schaf ohne Flecken, ohne Runzel, das ist das wahre Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und dieses Opfer hat er gebracht. Und dieses Opfer stieg auf und war wohlgefällig und Kain sah das. Und Kain war neidisch auf seinen Bruder. Er hat nämlich nur die Werke verbrannt. Er hat das, was er erarbeitet hat, auf den Altar gelegt. All das, was er erarbeitet hat, die Ernte. Aber Gott wollte ein Opfer ohne Flecken, ohne Runzel. Er hätte ein Schaf kaufen können von seinem Bruder Abel. Und das war ein angenehmes Opfer. Und dann sagt Gott zu ihm, was schaust du so traurig? Was guckst du so finster? Sieh, dieser Versuchung, die klopft schon an der Tür. Satan klopft schon an der Tür, weil da Neid war. Weil da Neid war. Herrsche darüber, sagt er. Herrsche darüber. Und das sage ich der Jesusgemeinde. Hör auf, irgendwo hinzugehen. Befreiungsdienste. Du brauchst nicht Befreiungsdienste, du musst dich selbst befreien. Du musst dich selbst befreien. Hör auf, immer hier und dahin. Beschäftige nicht andere Leute mit deinen Problemen. Sondern fang an und schmeiß die Geister raus. Schmeiß Neid. Neid ist wie Eiter im Gebein. Und das ist die Ursache allen Übels. Neid und Eifersucht. Durch Neid, durch des Teufels Neid, kam der Tod in die Welt. Kain erschlug seinen Bruder Abel aus Neid. Er hat nicht geherrscht. Und wie viele Christen, Land auf, Land ab, laufen hierhin und Befreiungsdienst dahin. Du musst herrschen über dein Fleisch. Du musst herrschen über deine Gedanken. Du musst herrschen über deine Seele. Du musst herrschen. Das ist die erste Herrschaft, die wir haben. Du musst herrschen über dein Fleisch. Lass es brennen. Lass es brennen. Man kann die Geister rausschmeißen, aber sie kommen wieder rein, wenn du diesen Gedanken nachgibst und wenn du die Einfallstüre wieder öffnest. Und da kommen noch ein paar Sieben mit, sagt die Bibel. Ha? Du musst lernen, frei zu bleiben. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Was wir jetzt hier wieder lesen, Nebukadnezar war hochmütig. Der hat sich ein Standbild machen lassen. Und wollte, dass alle sich davor beugen, vor diesem Standbild. Und da gab es welche, die sich haben nicht beugen wollen. Und diese wurden von denen, die neidisch waren, angezeigt. Da befahl Nebukadnezar, also man sagte, das sind Männer, Vers 12, nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz, das war der Neid, ja, die hast du über die Verwaltung der Provinz gesetzt, Nebukadnezar. Babel bestellt hast, Sedrach, Mesach und Abednego, diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Und dann wurde er total sauer und holte diese drei, wer ist das? Sedrach, Sadrach, Mesach und Abednego. Und dann sagt er, nun, wenn ihr bereit seid, Vers 15, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Wow! Also im Natürlichen, da denkst du, kein Mensch, ist auch so, kein Mensch kann daraus erretten. Aber er fragt, wer ist der Gott? Wer ist der Gott? Und da waren drei, das waren die Freunde von Daniel, die kannten ihren Gott. Und die sagten, mein Gott kann uns daraus retten. Die kannten ihren Gott. Kennst du deinen Gott? Wer hat die Impfe so schnell genommen, weil die Arbeit in Gefahr war? Weil man nicht mehr einkaufen gehen konnte? Weil wegen belangloser Sachen wurde die Impfe schnell genommen? Weil die meisten ihren Gott nicht kennen. Da gab es welche, diese drei, die kannten ihren Gott. Und die sagten, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Du musst wissen, wem du dienst. Du musst kennen den Gott, dem du dienst. Du musst wissen, dass der retten kann. Jesus Christus heißt Erretter. Der Erretter ist geboren. Der Retter. Und wenn du das weißt, dann weißt du, dass er dich aus allen Lagen befreien kann, oder? Wir müssen unseren Gott kennen. Diese drei kannten ihren Gott. Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen. Und das ist, was wir sagen sollen. Dem Gott, dem wir dienen, der kann uns aus aller Not befreien. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Und dann wurden sie in den Feuerofen geworfen. Der wurde nochmal 7-mal stärker angeheizt. Und die gefesselt da hochbrachten, die wurden von den Flammen ergriffen. Und die fielen in die Flammen hinein und denen passierte nichts. Und die gingen in diesen Flammen hin und her. Und irgendwie sah Nebukadnezar, dass sie da unten gehen. Der ist doch 7-mal mehr aufgeheizt worden. Und die ihn da hochgebracht haben, die sind tot. Die sind von dieser Hitze erschlagen, die sind tot. Was ist das? Und dann sagt er, haben wir nicht 3 da reingeworfen? Ich sehe eine 4. Gestalt. Wow. Und das ist, wo Gott zeigt seine Macht. Da erschrak der König Nebukadnezar. Moment, wo steht es? Ja, er redete und sprach zu seinen Räten, ja genau, Vers 24. Haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des 4. gleicht seinem Sohn der Götter, einem Sohn der Götter. Wisst ihr, wer da war? Das war nicht ein Engel, Jesus Christus war da. Jesus ist der, der immer bei uns ist. Und in jeder Situation, er ist immer da. Und das ist, was ich euch sagen soll. Wir gehen jetzt in Zeiten hinein, wo wir unseren Gott kennen müssen. Und wir müssen wissen, er ist da, er ist neben mir, er ist bei mir. Er ist in jeder Situation, er ist da. So Israel Naphtali sagte, er hörte ganz klar die Stimme von Jesus. Der sagte, deine Zeit ist noch nicht da. Du wirst hier nicht ermordet. Ja, er war da. Und er kannte seinen Gott. Und wir müssen unseren Gott kennen. Macht eure Herzen wieder klar. Macht eure Herzen rein von allem Missmut, von allen negativen Gedanken, von allem Ärger, von all dem, wo Neid und Eifersucht reingenagt hat und wo ihr missmutig geworden seid, wo Schmerzen gekommen sind, wo Depressionen nagen. Kommt zur Buße und reinigt eure Herzen. Wir sollen nicht unsere Kleider zerreißen, sondern unser Herz. Amen. Wir sollen unser Herz zerreißen. Wir sollen unser Herz vor ihm ausschütten. Und wir sollen ihm sagen, was los ist. Und wir sollen ihm glauben. So, und dieser 4. Mann war Jesus. Und danach sagte er, holt sie raus, kommt raus. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Also dann kam er raus, weil nun dann kamen die raus aus dem Feuer und sie hatten keine Verletzung. Sie hatten überhaupt noch nicht mal einen Brandgeruch an sich. Ja, Vers 27. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. War das ein Wunder? Glaubst du, dass diese Geschichte wahr ist? Amen. Wir sollen nicht für wahr halten, sondern wir müssen lernen zu glauben. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass es genau so passiert ist, wie es da steht. Ich glaube seinem Wort und ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeiten. Und wenn er diese aus dem Feuerofen geholt hat, kann er uns auch rausholen, egal was diesen Herbst oder diesen Winter noch passiert. Er kann uns da beschützen. Er will uns beschützen. Er will uns ganz nahe sein. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das heißt immer, naht euch zu Gott, weil er ist eigentlich immer nahe. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Er ist unser Retter. Das ist eigentlich die Heilsbotschaft, das ist die Weihnachtsbotschaft. Der Retter ist geboren. Der Erlöser ist geboren. Er hat uns erlöst, er hat uns erkauft, er hat uns befreit. Halleluja. So, und dann ist das so eine starke Geschichte, dass Nebukadnezar 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten. Ja? Die haben gesagt, mein Gott, das heißt Vertrauen, mein Gott kann uns aus diesem Feuer retten. Der Mund spricht Glauben. Und das, was du glaubst, das sprichst du und dann geschieht es auch. Amen. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Sie sprachen Glauben. Die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten. Ist das nicht klasse? Das gibt er jetzt so, Mann, die haben mein Gebot übertreten, weil sie Gott mehr gehorchten als Menschen, Halleluja. Das ist eine Botschaft für diese Zeit. Wir sollen nicht dem Geist dieser Welt vertrauen, wir sollen nicht dem Geist dieser Welt untertan sein und uns nicht beugen, was der Geist dieser Welt sagt. Auch nicht den Politikern, sondern wir sollen Gott gehorchen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und hier sagt dieser Nebukadnezar, sie haben Gott mehr gehorcht als dem König. Sie haben nicht auf den König gehört, sondern auf Gott gehorcht, weil sie Gott vertraut haben. Deshalb haben sie auf ihn gehorcht. Und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Ich beuge mich niemals vor einem anderen Gott. Elohim, Yeshua ist der Herr. Beugst du dich auch niemals vor einem anderen Gott? Das ist seine Frage. Das ist seine ernst gemeinte Frage. Beugst du dich vor keinem anderen Gott? Und vor mir wird eine Verordnung erlassen, sagt der Nebukadnezar, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sedras, Mesachs und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zauen wird. Also kein lästerndes Wort durfte da kommen, sondern Nebukadnezar hat dafür gesorgt, dass dieser Gott, Herrscher des Himmels und der Erde, von allen Völkern verehrt wird. Und dass keiner ein schlechtes Wort gegen diesen Gott sagen darf. Das nenne ich Reformation. Da wurden die Völker reformiert. Die wurden auf den Gott hingewiesen, der Himmel und Erde gemacht hat. Der einzige Gott, vor dem sich jetzt Nebukadnezar beugen soll. Und da fällt mir Trump ein. Als er das erste Mal an die Macht kam, haben wir gehört, dass er sich gerade bekehrt hatte. Und er hat Jesus kennengelernt. Bisschen. Und er hat dann, als er eingeführt wurde, keiner hätte gedacht, dass er an die Macht kam. Aber er hat von Gott diese Ordnung bekommen, er soll das Böse in Amerika aufhalten und in der ganzen Welt etwas aufhalten. Deshalb ist er an die Macht gekommen. So, und wie ich sagte, er heißt Weltbeherrscher und Trompete. Und das merkt man auch, wie er auftrumpft. Und er ist genau wie Nebukadnezar, der hat sich bekehrt. Aber immer wieder wird er stolz. Sein Herz ist nicht gereinigt und geläutert. Immer wieder wird er stolz. Aber was er als erstes gemacht hat, seine erste Amtshandlung, als er das erste Mal eingesetzt war, hat die Abtreibung verboten. Bis zum 9. Monat wurden in Amerika die Kinder abgetrieben. Und wenn sie noch geboren wurden, wurden sie getötet. Und das hat Trump als erstes gestrichen. Und dann ist er gegen Pädophile angegangen. Der hat ganz viel aufgeräumt. Wir müssen sehen, er ist ein Werkzeug, genau wie mit Nebukadnezar. Nebukadnezar war ein Werkzeug in der Hand Gottes und sogar hatte er die Macht von Gott bekommen, die Hebräer aus Israel nach Babylon zu führen, weil sie hochmütig waren, weil sie Gott verlassen hatten, weil sie von Gott abgefallen sind. Und dieser Zorn Gottes ist über allen Völkern jetzt, weil fast alle sind von Gott abgefallen. Und da gibt es immer noch mal so eine Gnade. Und Trump ist so für Gnade für Amerika gekommen. Und ich weiß so, bevor er das letzte Mal dran kam, meine Tochter Mira wohnt in Amerika und Jonathan Kahn hat da am Washington DC, am Weißen Haus, die Christen zusammengerufen. Und er hat da den Ishtar, die Astarte, einen Stein genommen, da stand Astarte drauf. Und das ist die Isabel, ja, wo Isabel hintersteht. Und er hat das da zertrümmert. Und er sagte, Kamala Harris hat diesen Geist, Biden hat diesen Geist und wir zertrümmern jetzt diesen Geist. Und deshalb kam er an die Macht. Trump kam an die Macht, weil er eine prophetische Zeichenhandlung gemacht hat. Und Mira hat das gesehen, die war nicht da, direkt da. Die hat das gesehen im Fernsehen, das wurde direkt übertragen. Sie war da gerade, sagte, das war ein klasse Gottesdienst. So ein klein Lina, die versteht nicht viel, weil sie ja diesen autistischen Geist noch ein bisschen hat. Ja, aber was sie verstanden hat, sie tanzte im Wohnzimmer und wusste, Gott ist in Kontrolle. Halleluja. Gott ist in Kontrolle. Und jetzt wissen wir, Trump macht komische Sachen und er ist nicht wirklich göttlich und er ist nicht wirklich unter der Herrschaft Gottes. Der erinnert mich sehr an Nebukadnezar. Der hat sich immer wieder bekehrt. Ja, Nebukadnezar hat sich immer wieder bekehrt. Der hat das erste Mal bei Daniel hat er gesagt, der Herr des Himmels und der ganzen Erde. Und dann hat er sich ein Standbild machen lassen. Und dann hat er gesehen, dieses Zeichen, diese Wunder, Mesach, Abednego, Sedrach, außer Flamme, nichts hat ihn angetan. Wow, was für ein Gott! Was für ein Gott! Und dann hat er überall ausgerufen, ein Gott gibt es nur, das ist der Gott der Hebräer. Und da liest man, da kommt Kapitel 4. Und in Kapitel 4, dann überhebt er sich wieder. Und dann kriegt er Gedanken, ihm geht es so gut, dem geht es zu gut, den Christen geht es zu gut in Deutschland. Ja, die Corona-Scheiße ist vorbei, wir können wieder alles machen, hurra, hurra, die Gemeinden sind wieder voll, sind alle geimpft, es geht uns wieder gut, es geht uns allen zu gut. Und so war das auch in Nebukadnezar, ging es zu gut. Dem ging es zu gut und dann kriegt er einen Traum, weil es ihm so gut ging. Dann kriegt er einen Traum und in diesem Traum, da sieht er einen Baum. Und dieser Baum, der wird niedergemacht. So, er sieht einen Baum. Vers 10 gucken wir mal. Ich schaute in den Gesicht meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Ein heiliger Wächter ist ein Engel, der von Gott gesandt wurde. Und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab, zerstreut seine Früchte, die Tiere unter ihm sollen wegfliegen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seine Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Und sieben Zeiten sollen über ihn ergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, den Niedrigsten und den Menschen. Also diesen Traum hatte er gehabt und keiner konnte ihn deuten. Und da kommt Daniel und sagt, das geschehe dir bloß nicht. König, dieser Baum bist du. Deshalb sei demütig. Demütige dich. Werde nicht hochmütig. Und das kann ich der ganzen Gemeinde sagen. Da schleicht sich so schnell Hochmut ein, wenn es uns richtig gut geht. Dann sind wir wieder und das ist der Alltag und alles geht so eitertei und alles geht so weiter. Und man vergisst vielleicht wieder die Bibel zu lesen, man vergisst eine Stunde in anderen Sprachen zu beten. Es geht uns einfach zu gut und wir sind so beschäftigt mit dem, wo es uns so gut geht. Ja? Und der Herr sagt, stopp, es werden andere Zeiten kommen. Der Sturmwind, der steht vor der Tür. Der Sturm kommt. Und du musst festgegründet sein im Wort. Du musst festgegründet sein in seinem Geist. Du musst in den Werken Gottes gefunden werden. So, und dieser Nebukadnezar hatte diesen Traum und Daniel deutet diesen Traum. Und dann sagt er, dieser Traum, Vers 19, bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist, und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Weltbeherrscher. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen, Erz und Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten, das sind 7 Jahre, über ihm vergangen sind. Puh. Und da das geschah, als dieser König hochmütig wurde. Und er freute sich, das habe ich alles geschaffen. Und da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, Vers 27, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht zu Ehren meiner Majestät. Und da ist Trump, der sitzt auf dem Thron. America first, America first. Und er sitzt da und sagt, ich mache Amerika wieder groß. Ein goldenes Zeitalter, ein goldenes Zeitalter. Da ist Fleisch und da ist Geist. Und er kann ein bisschen was bewirken, aber er ist nicht Gott. Er hält was auf, aber er ist nicht Gott. Er erinnert mich so sehr an Nebukadnezar. Dieses Herz ist nicht geläutert. Und da denkst du, ja, mein Herz ist geläutert. Aber weißt du, da kommen so ganz kleine Füchse, die verderben den Weinberg. Und da kommen ganz kleine Ärgernisse, ganz klein Neid, Eifersucht und alles ist vorbei. Ha, und da sagt der Herr, demütigt euch unter seine mächtige Hand. Dieser Nebukadnezar, der wurde wahnsinnig. Noch war dieses, er hat es kaum ausgesprochen, da kam dieser Geist des Wahnsinns über ihn. Und sein Herz wurde zu einem Stein und er wurde in ein tierisches Herz verwandelt. Und 7 Jahre lebte er auf der Wiese mit den Tieren. Und er war kein Mensch mehr. Der Königsherrschaft enthoben. Deshalb, wir müssen auch beten für Trump. Das ist nicht, dass Gott ihn nicht richten wird, versteht ihr? Wir müssen beten, dass er wach wird und dass er klarkommt und dass er sich demütigt. Und dass er ist nicht der Weltbeherrscher, sondern er muss immer Gott die Ehre geben. Und als Trump angeschossen wurde, da ging er wieder auf die Knie und da sagte er, Gott allein, Jesus allein gehört die Ehre. Ja? Das sind immer so Sachen. Und bei uns passieren auch immer irgendwelche Sachen, damit wir erkennen, hallo, wir sind es nicht, sondern Gott ist es. Ihm gehört die Macht, ihm gehört die Ehre. Ihm ist alles untertan, nicht mir oder dir. Keinem Menschen ist es untertan, sondern Gott, Gott allein. Aber er lebt in uns und deshalb sind uns die Mächte und Gewalten sogar untertan. Wow. Und wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Wir müssen wissen, dass wir Macht und Gewalt bekommen haben gegen Mächte und Gewalten, gegen diese Fürstentümer in der Himmelswelt und dürfen uns nicht beugen vor dem, was der Teufel anbietet. Was jetzt als nächstes kommen wird, da sind die ganz schweren Arbeit, ist, dass es kein Geld mehr gibt. Ja, dass die Notenbank, dass es alles nur noch digitalisiert wird und dass du kein Geld mehr hast. Und der nächste Schritt, da arbeiten die auch ganz stark dran, dass wir alle einen Chip bekommen. Jetzt chippen sie alle Tiere und dann sagen die, guck mal, und sowas Gutes, da ist alles drin gespeichert und kein Tier geht mehr verloren. Und genauso ein Chip, das ist eine Mikrofaserchip und den kannst du nie wieder rausholen. Da werden jetzt alle Tiere mitgechippt. Das ist jetzt in Nachrichten gekommen, alle Tiere. Sobald die geboren sind, werden die damit gechippt. So, und das ist natürlich gut. Dann weiß jeder, das ist nicht von irgendwo gekommen, das Tier, sondern es ist gechippt. Und so sollst du gechippt werden. Und so sollst du, dann gehst du einfach irgendwo lang und damit kannst du alles einkaufen. Deine ganze Kreditkarte ist da drin, deine Krankenkassenkarte ist da drin, alles ist da drin. Du brauchst gar nichts mehr, du kannst nichts mehr verlieren, es ist alles da drin. Und Gott sagt, beuge dich niemals vor diesem Gott. Beuge dich niemals vor dem, der diesen Chip ausgibt. Beuge dich niemals, sondern stehe. Stehe wie Sadrach, Mesach und Abednego. Stehe wie Daniel. Stehe. Kenne deinen Gott. Es ist wichtig, dass wir jetzt begreifen, in welcher Zeit wir leben. Es geht nicht einfach immer so weiter. Mira wollte jetzt nach Deutschland fliegen und sie sagte, es ist unglaublich, der Flug kostet 4.000 Euro für eine Person. 4.000 Euro über Weihnachten. Also kann sie nicht kommen. Und das ist so Willkür von Trump. Da steckt er auch mit hinter. Willkür. Es ist alles Willkür. Deshalb, er ist nicht Gott, versteht ihr? Aber er wird von Gott gebraucht, um Dinge aufzuhalten, um Dinge, dass es noch ein bisschen gehalten wird. Er will auf den Mars fliegen, er will auf den Mond fliegen. Das ist nicht von Gott. Aber von Gott ist, dass er etwas aufhält und dass er immer noch sagt, die Bibel ist die Wahrheit. Und dass er immer noch sagt, betet, denn Gebet hat eine mächtige Waffe. Betet, ihr Christen, werdet wach. Das sagt er auch. Das ist auch Trump. Und er spricht die Christen an, dass sie lernen zu kämpfen. So, und das ist ganz wichtig, wir müssen sehen, Trump ist nur ein Mensch. Und er wird von beiden Mächten beeinflusst. Aber wir sind Gottes Kinder. Und wir sind solche, die Gott kennen sollten. Ich meine, Daniel kommt dann in die Löwengrube, oder? Und wird daraus errettet. Was hat dieser Nebukadnezar und auch später Darius, was haben die Gott erlebt? Und diese, aber die mussten da durchgehen. Daniel, Sedrach, Abednego, die mussten da durchgehen. Die mussten ihrem Gott glauben. Ja? Die mussten ihrem Gott glauben. So, nachdem dieser Nebukadnezar gestorben war, kam Belsazar, der Sohn, an die Macht. Und der Sohn, Kapitel 5, und der Sohn, der holt dann bei einem wunderschönen Fest alle Geräte und alle Gefäße, die eigentlich in den Tempel Gottes gehören. Und sie trinken daraus und feiern damit ihre Götter. Und dann kommt eine Hand, die schreibt an die Wand, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und er wird kreidebleich und er sagt, was ist das? Was ist das? So, und keiner kann das auslegen, sondern da kommt dann die Königin Mutter, die sagt, mein Sohn, schon zu deiner Zeit hat dein Vater erkannt, da gibt es einen Daniel, in dem der Gott der Götter wohnt. Und der kann alle Geheimnisse deuten. Und dann kommt dieser Daniel. Und dieser Daniel deutet das. Und er sagt, Vers 19, und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker und Stämme, vor Nebukadnezar, sagte er, und sprachen, denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und wurde gefüttert mit Gras. Und dann steht Vers 22, das ist ganz wichtig, das sagt er jetzt zu dem Sohn. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Wir sind alle, die wir hier sitzen, kennen die biblischen Geschichten. Wir alle kennen vielleicht diese Geschichten, haben ja, toll, ganz tolle Geschichten. Aber wir sollen glauben, wie die glauben. Wir sollen stehen, wie die stehen. Wir kennen die Geschichte, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Ja, viele sagen, Blödsinn kann ja gar nicht sein. Nee, das kann auch nicht sein. Es ist ja auch göttlich und nicht menschlich. Und deshalb müssen wir wieder anfangen zu glauben. Glauben ist nicht ein Fürwahrhalten. Glauben ist, das, was ich überhaupt nicht begreifen kann, das kann Gott. Gott ist höher als meine Gedanken. Seine Wege sind höher als meine Wege. Er ist Gott, der Herrscher des Himmels und der ganzen Erde. Er erhöht, wen er will. Er erniedrigt, wen er will. Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen und deine Nebenfrauen, ihr habt den Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen können, in dessen Hand dann kein Odem ist. Und dann steht hier, infolgedessen, Vers 24, wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und Medern und Persern gegeben. Und dann wurde Daniel geehrt und dann steht als letztes, und in derselben Nacht wurde Belsazar umgebracht. Und der Darius, der Mederkönig, wurde König an seiner Stadt. Das hat er schon alles Nebukadnezar gesehen. Nach dir kommen Meder und Perser. Und das hatte sich da erfüllt. Das hatte sich da erfüllt. Und Daniel lebte noch so lange. Darius kam er in die Löwengrube. Und auch Darius erkannte, es gibt nur einen Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Gott kennen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt wissen, wer ist unser Gott. Und in Kapitel 11, Vers 33, und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer und der Gefangenschaft und Plünderung unterliegen. Die Verständigen. Wir sollen die Verständigen sein. Aber auch da steht, wir werden verfolgt werden. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, steht in 35, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung, eine Reinigung bis zur Zeit des Endes und es gewährt bis zur bestimmten Zeit. Vers 32 ist ganz wichtig. Und es wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Das ist der Geist des Antichristen. Und mit dem wir es jetzt gerade ganz stark zu tun haben in dieser Welt, ist der Geist des Antichristen. Und er versucht uns mit Schmeicheleien zum Abfall zu verführen. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Wir sollen festbleiben und handeln. Aber dafür müssen wir unseren Gott kennen. Wir müssen unseren Gott kennen. Und Kapitel 12, Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich denke, wir sind an diesem Ende angelangt und wir erforschen in diesem Buch. Und die Erkenntnis nimmt zu. Und wir wissen, wir haben einen Gott, der rettet aus aller Lebenslage. Wir wissen, wir haben einen Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir wissen, er ist der Versorger. Wir wissen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, Brot zu kaufen, dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens, oder? Er ist unser Versorger. Er ist unser Heiler. Er ist der Liebhaber unserer Seele. Und wir sollen ihn kennenlernen. Denn wer seinen Gott kennt, der wird weise handeln und der bleibt stehen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, deine Worte zu verstehen. Heiliger Geist, du bist uns gesandt, damit wir dein Wort verstehen. Heiliger Geist, offenbare uns die Schrift mehr und mehr und mehr. Wir wollen die Verständigen sein. Wir wollen leuchten wie die Sonne. Wir wollen leuchten, dass die Menschen erkennen, ja, da ist noch Licht in der Finsternis, Herr. Und ich segne die ganze Jesusgemeinde mit Offenbarung und Erkenntnis deiner selbst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns lehrst, zu stehen wie ein Mann. Bring uns hinein in die Einheit des Geistes, in die Einheit des Glaubens, dass wir lernen, deinem Wort nachzufolgen, nicht auf Menschen zu hören, sondern auf Gott. Deine Stimme, Herr, wir wollen deine Stimme hören. Deine Schafe, sagt dein Wort, deine Schafe hören deine Stimme und sie folgen dir nach. Amen.